sowieso. Von RBB Kultur.
Hütet euch vor den Süßigkeiten fremder Leute, sagt die Stimme. Sie gehört einem Jungen, hinter dem zwei weitere stehen, auf jeder Seite einer, wie Leibwächter. Das ist der älteste Trick der Welt. Wir haben ihr gesagt, dass wir sie nicht wollen, erklärt ihm Paris. Wir sind doch nicht blöd. Der Junge lächelt, als wäre er beeindruckt, dass sie ihm widerspricht. Er hat ein schmales Gesicht, kupferrotes Haar und graugrüne Augen wie eine Katze. Um den Hals trägt er einen dicken Schal mit roten Streifen und am Handgelenk einen Verband braun von Schmutz und getrocknetem Blut. »Bist du Guru?«, frage ich ihn. »Ein Mädchen aus dem Kinderhilfswerk hat gesagt, wir sollen mit dir sprechen.« »Ihr seid von zu Hause weggelaufen, stimmt's?«, will er wissen. »Genau wie alle anderen.« Langsam habe ich die Nase voll von diesen Fragen. »Nein, sind wir nicht«, entgegnet Paris. »Die Frau, mit der ihr euch unterhalten habt, arbeitet für einen Menschenhändler. Wisst ihr, was das ist, ein Menschenhändler?«, fragt Katzenauge. »Sie verwandeln Kinder in Ziegelsteine«, rutscht es mir raus, obwohl ich sowas gar nicht sagen wollte. Katzenauge lacht, aber es ist ein leises, kurzes Lachen. »Erst schläfert sie euch mit Süßigkeiten ein und dann verschleppt euch ihr Auftraggeber und verkauft euch als Sklaven. Ihr hattet Glück, dass wir zufällig hier vorbeigekommen sind. Wenn du weißt, dass diese Frau böse ist, warum erzählst du es nicht der Polizei?«, fragt Paris. »Wieso ist sie nicht im Gefängnis?« »Wahrscheinlich verteilt sie ihre Süßigkeiten jetzt an irgendjemand anderen. Die Polizei kann sie nur verhaften, wenn sie sie auf frischer Tat ertappt«, erklärt Katzenauge geduldig. »So wie Paris manchmal mir was erklärt. Selbst sein Tonfall ist ähnlich. Ein bisschen dunkel gefärbt und gereizt, aber auch sanft und selbstgefällig. Man kann sie nicht einfach ins Gefängnis stecken, nur weil sie orange-gelbe Bonbons in ihrem Beutel hat. Diese Frau ist schlau. Verschlagen. Sie wird nie verhaftet, weil sie weiß, wie man blitzschnell verschwindet, noch ehe jemand mitkriegt, dass sie gerade ein Kind entführt hat.« »Und woher wissen wir, dass du nicht auch für sie arbeitest?«, frage ich. »Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen«, sagt Katzenauge. »Aber was macht ihr ohne eure Eltern auf so einem riesigen Bahnhof?« »Wir sind hier, um unsere Freunde ins Bastille zurückzuholen«, erklärt Paris. »Vielleicht sind sie hier.« »Da seid ihr bei Guru an der richtigen Stelle«, mischt sich einer seiner Leibwächter ein. »Das hier ist sein Revier.« »Bist du Guru?«, fragt Paris Katzenauge. Er nickt. Sie reicht ihm das Foto von Bahadur. »Hast du den schon mal gesehen? Wahrscheinlich hatte er die gleiche Schuluniform an wie wir.« Guru starrt lange auf Bahadurs Foto und beißt sich auf die rissigen Lippen, von denen sich weiße Hautfetzen lösen. Er und auch seine Kumpel sehen viel älter aus als wir, wie 14 oder 16, vielleicht sogar 17, unmöglich zu sagen. Nach Jahren auf der Straße haben sie spröde, von der Sonne verbrannte Gesichter, stoppelige Wangen und Schnurrbärte, die wie wildes Gestrüpp über den Mundwinkeln sprießen. »Ist das dein Bruder?«, fragt Guru. »Bahadur ist unser Klassenkamerad«, klärt Paris ihn auf. »Klassenkamerad!« Sie muss ihren Mund in einen Lautsprecher verwandeln, denn die Schlangen vor dem Schalter sind lang und laut, und im Gedränge rempeln sich die Leute gegenseitig an und beschimpfen sich. Es stinkt nach Schweißfüßen und Rauch. In unserer Schlange in der Schule geht es weniger rau zu, und wir benehmen uns erheblich besser. Dabei sind wir nicht mal halb so alt wie die Leute hier. Guru führt uns von den Schaltern weg und fragt, »Wann ist euer Klassenkamerad verschwunden?« »Letzte Woche«, antwortet Paris. »Und wo?« »In der Schule«, sage ich. »Nein, im Boot-Bazar.« »Das ist ein Markt in der Nähe unseres Bastille«, sagt Paris. »Zuerst Bahadur und dann auch sein Freund Omwir. Gestern erst. Möglicherweise haben sie geplant, zusammen nach Mumbai oder Manali abzuhauen.« Guru wirft noch einen Blick auf das Foto und gibt es Paris zurück. »Wir haben ihn nicht gesehen. Und auch keine anderen Kinder in eurer Schuluniform. Ganz sicher. Wir können aber die Bahnhofspolizei bitten, sich das Material der Überwachungskameras anzusehen. Vielleicht haben Sie was aufgenommen, das uns entgangen ist. Habt ihr schon mit der Bahnhofspolizei gesprochen? Paris wollte nicht, sage ich.
Das war klug, sagt Guru.
Zu Fremden können sie ganz schön gemein sein. Aber wir kennen da einen. Er war einer von uns, kam dann zum Kinderhilfswerk. Bevor er Polizist geworden ist, hat er jahrelang in einem der Heime gelebt. Wir gehen mit Guru zum Haupteingang, wo wir vorher die Polizisten gesehen hatten. Unterwegs erzählt er Paris, dass sie ein guter Mensch sein muss. Niemand würde so weit fahren, um einen vermissten Freund zu suchen. Er trägt ihr sogar den Rucksack. Meine Schultasche wird von Minute zu Minute schwerer, als kämen aus dem Nichts immer neue Bücher rein. Guru weist uns an zu warten und spricht mit einem Polizisten, der gerade die Tasche einer mit Burka bekleideten Frau durchsucht. »Wieso sagt Guru immer wir?«, frage ich Paris. »Hält er sich etwa für einen König?« »Du bist doch nur sauer, weil er nicht auch deine Tasche getragen hat.« Der Polizist, mit dem Guru spricht, dreht sich um und sieht uns an. Er ist jung, höchstens ein oder zwei Jahre älter als Guru. Nachdem er die muslimische Frau durchgelassen hat, sagt er etwas zu einem anderen Polizisten und bedeutet ihm mit einer Geste, dass er gleich wieder da ist. »Hört mal, ich kann unmöglich das Überwachungsmaterial einer ganzen Woche sichten, nur weil eure Freunde verschwunden sind«, sagt er uns offen ins Gesicht. »Geht zu eurem Polizeirevier und stellt eine Vermisstenanzeige. Dann fragt sie bei uns nach dem Material an und wir schicken es ihnen. So funktioniert das.« »Die Polizei in unserem Bastille weigert sich, uns zu helfen«, sagt Paris. »Sie droht uns mit Bulldozern«, sage ich.
»Regeln sind Regeln«,
erwidert der Polizist.
»Bah ja. Du wirst doch irgendwas tun können, um diesen Kindern zu helfen, die von so weit weg extra hergekommen sind«, sagt Guru.
Der Polizist wirft ihm einen traurigen Blick zu. »Um ehrlich zu sein«, und damit senkt er Blick und Stimme, »die Überwachungskameras sind seit einem Monat außer Betrieb. Wir haben die Wartungsabteilung benachrichtigt, aber du weißt ja, wie es hier läuft.« »Ich weiß nicht, wie es hier läuft, aber ich traue mich auch nicht, den Polizisten zu bitten, es mir zu erklären.«
»Da kann man nichts machen«, erklärt Guru.
»Du kannst nichts dafür.«
»Es ist streng geheim«, sagt der Polizist. »Wenn ihr es weitersagt und einer von den 9-Uhr-Nachrichten Wind davon bekommt, bin ich meinen Job los.«
»Wir sagen niemandem was«, beruhigt Guru ihn. »Wir auch nicht«, fügt Paris hinzu. Als der Polizist weg ist, sage ich, wir sollten jetzt auch lieber wieder nach Hause. »Seid vorsichtig in eurem Bastille«, sagt Guru, an Paris gewandt. Er zieht die struppigen Brauen zusammen und seine Augen schimmern mal grau und mal grün. »Könnte sein, dass ein Kindesentführer mitten unter euch ist. Ihr habt Eltern, die sich um euch kümmern, deshalb wisst ihr nichts von den Grausamkeiten, die Menschen sich gegenseitig antun können. Wir wissen es, weil wir auf der Straße leben.«
»Ha, es muss schwer sein, alles allein zu schaffen«, sagt Paris.
Dasselbe macht sie auch in der Klasse, hört den Lehrern mit großen Augen zu, nickt zu allem, was sie sagen, und beantwortet ihre Fragen, kaum, dass sie sie gestellt haben, nur um sich bei ihnen einzuschleimen.
»Willst du wissen, wie wir überleben?«, fragt Guru.
»Es ist ein Geheimnis, das wir niemandem verraten, aber wir sehen, dass ihr gute Menschen seid, die eine schwere Zeit durchmachen, und deshalb wollen wir euch helfen.«
»Bahadurs Ma macht eine schwere Zeit durch«, sage ich.
»Omvers Papa auch. Nicht wir.«
»Guru erzählt schöne Geschichten«, sagt Lakai Nummer 1.
»Sehr schöne Geschichten«, sagt Lakai Nummer 2.
»Wir müssen noch nicht los, Jay«, sagt Paris.
»Die letzte Bahn der Purple Line geht um 23:30 nachts. Es ist erst Nachmittag. Wir haben noch jede Menge Zeit.«
Typisch Paris. Sie kennt sogar den Fahrplan der Metro auswendig.
»So spät dürfen wir aber nicht nach Hause kommen«, wende ich ein.
»Es dauert nicht lange«, sagt Guru.
»Außerdem können wir euch nicht einfach gehen lassen, ohne euch auf einen Tee zu uns nach Hause einzuladen.«
»Der Tee ist alle«, sagt Lakai Nummer 1 besorgt.
»Wir haben aber noch Pal G«, sagt Lakai Nummer 2. Ich glaube nicht, dass wir ihnen trauen sollten. Aber Paris ist längst mit Gure losgezogen, erzählt ihm vom Boot-Bazar und lädt ihn ein, uns zu besuchen. Von jetzt auf nachher ist er ihr bester Freund. Gurus Lakaien haken ihre Hände in die Hosentaschen und hoppeln hinter ihm her wie die Kängurus, die ich im Fernsehen gesehen habe, wobei sie ständig von links nach rechts und von rechts nach links die Position wechseln. Ich sollte froh sein, neue Orte kennenzulernen, aber irgendwas stört mich, windet sich wie ein Wurm durch meine Eingeweide. Vielleicht, weil ich Mars Geld geklaut habe. Vielleicht, weil ich Angst habe, dass mich die Frau mit den orange-gelben Bonbons verfolgt. Ich drehe mich um, aber sie ist nicht da. Beim Überqueren der Straße heben wir die Hand, damit uns die Autos nicht plattfahren. Wütendes Gehupe hallt mir in den Ohren. Autorikschas stoppen neben weißen Menschen mit Atemschutzmasken und Rucksäcken, so groß wie sie selbst, die über ihren Schultern aufragen. Die Fahrer schreien zu den Touristen rüber. »Wo wollen Sie hin?« »Ich fahre Sie. Ich. Ich.« Manche laufen den Fremden nach und rufen, »Touch, Madame?« »Wir machen Ihnen einen guten Preis. Einen sehr guten Preis.« Die andere Straßenseite ist von Hotels gesäumt. Eine Leuchtreklame blinkt Hotel Royal Pink, eine andere unglaubliches Indien in den Smog. Guru und seine Chelas huschen durch eine gewundene Gasse, die so dunkel ist wie die Nacht. Geschäfte schieben uns ihre Waren in den Weg. An Schnüren aufgereihte Tüten mit Pan oder Chips, Nankatei, Fleischspieße oder rosa Teddybären mit einem gestickten »Ich liebe dich« oder »Nur für dich« auf der Brust. Guru biegt in eine schmale Gasse zwischen zwei mehrstöckigen Gebäuden, deren Mauern mit Bildern von Göttern bepflastert sind, damit die Leute nicht dagegen pinkeln. Ich sehe einen braunen Jesus, einen Sikh-Guru, einen muslimischen Pir, Durga Mata auf einem Tiger und den Gott Shiva. Am Ende der Gasse tut sich eine Lücke auf. »Hier wohnen wir«, sagt Guru. »Willkommen in unserem Zuhause.« Ich sehe mich um. Da ist weder ein Haus, noch ein Dach oder eine Backsteinmauer. Nur ein Haufen flachgedrückter Kartons neben platten Autoreifen unter einem Banyanbaum mit seinen Luftwurzeln. Zwischen zwei solchen Wurzeln hat jemand eine Wäscheleine gespannt und daran hängen fünf cremefarbene Hemden mit rostrot verfärbten Krägen. Die Blätter des Banyanbaumes zittern im Smog. Gurus Lakaien breiten die Kartons auf dem Boden aus und bieten uns Plätze an. Lakai Nummer 1 klettert drauf, zieht einen Sack aus einer Höhle im Stamm und kommt damit zurück. Paris zeigt auf einen Barbier, der unter dem ausladenden Banyan einem Kunden das eingeseifte Kinn rasiert. Dahinter steht ein großer Tisch, auf dem er sich einen Spiegel, Tuben, Flaschen, Bürsten und Kämme zurechtgelegt hat. Der Kunde klammert sich an die Armlehnen, als hätte er Angst, dass der Barbier ihm den Hals aufschlitzt. Lakai Nummer 2 zieht eine offene Packung Pal-G-Kekse aus dem von Lakai Nummer 1 gehaltenen Sack. »Hier, nimm ein«, sagt er, als ginge es um eine Mutprobe. »Ich hab keinen Hunger«, sagt Paris. Das muss die größte Lüge ihres Lebens sein. Auch ich lehne ab, aber nicht, weil ich Angst hätte, dass die Kekse mit Schlafmitteln versetzt werden, sondern weil sie vollkommen verschimmelt sind. »Hier erzählen wir uns nachts Geschichten«, sagt Guru. »Die Kinder kommen von überall her, um uns zuzuhören.« »Können Sie denn nirgendwo fernsehen?«, frage ich. Paris stößt mir den Ellbogen in die Rippen. »Guru erzählt sehr gern Geschichten«, sagt Lakai Nummer 1. »Manchmal führt er Zwiegespräche oder spricht mit Krähen, Katzen und Bäumen, mit jedem, der ihm zuhören will. Die Kinder geben ihm immer was, wenn er seine Geschichte zu Ende erzählt hat.« Lakai Nummer 2 schielt zu uns rüber, um zu sehen, ob wir verstanden haben, was er meint. Dann reibt er den Daumen am Zeigefinger, um alle Zweifel, die wir haben könnten, auszuräumen. Es ist unglaublich. Er fordert uns auf, für eine Geschichte zu bezahlen, die wir gar nicht hören wollen. Der ist schlimmer als der korrupte Polizist in unserem Bastille. Alle sind nur scharf aufs Geld. »Gebt uns einfach, was ihr könnt«, sagt Guru. Ich frage mich, was passiert, wenn wir nicht zahlen? Bis zu den Gleisen könnten wir allein laufen. Wir haben weniger als 10 Minuten gebraucht, um herzukommen. Solange der Barbier und sein Kunde noch da sind, kann Guru uns nichts tun. Wir haben gerade genug Geld, um wieder nach Hause zu kommen, sagt Paris kleinlaut. Ich glaube nicht, dass er immer noch ihr bester Freund ist. Nicht mal 5 Rupien? Fragt Lakai Nummer 1. Macht nichts, sagt Guru. Er schnuppert an dem Verband am Handgelenk, als wäre es ein Jasminzweig. Wir haben euch hergebracht, um euch von Mäntel zu erzählen. In eurem Bastille wird es auch so jemanden wie ihn geben. Diesen Geist müsst ihr finden und ihn bitten, euch zu helfen. Guru sitzt im Lotussitz vor uns auf einem Karton. Die Hände auf den Knien, mit den Handflächen nach unten, wie bei einer von Runo Didis Yoga-Übungen. Noch vor wenigen Jahren hättet ihr den Ort besuchen können, wo Mäntel damals gelebt hat. Jetzt hat ihn ein Friseursalon übernommen, sagt Lakai Nummer 1. Was ist das für ein Name, Mäntel? Frage ich. Faiz hätte das sicher auch gern erfahren. Als Mäntel noch gelebt hat, sagt Guru, war er der Chef einer Bande von 18 bis 20 Kindern, die für ihn arbeiteten. Und nie... 2. Diese Geschichte wird dir das Leben retten. Wir nennen sie Straßenkirani. Aber als sie Mutter war...
Was meinst du damit, als sie Mutter war? Du hörst nicht auf, Mutter zu sein, bloß weil deine Kinder tot sind.
Sieh nur, was du getan hast. Jetzt hast du das Ende der Geschichte verraten.
Wie kann das denn das Ende sein?
Sei nicht sauer auf mich, Baba. Fang einfach nochmal von vorn an. Wo soll ich denn sonst anfangen? Vielleicht erzählst lieber du die Geschichte. Anscheinend bist du ja zum Experten für all diese Fragen geworden.
Schon gut, mein Freund, sei nicht sauer. Ich unterbreche dich nicht mehr. Wir warten. Wir wollen dich sprechen hören. Nur dich.
Wir nennen sie Straßenkirani. Aber als sie noch Mutter war... Nein, das hört sich einfach nicht richtig an.
So hast du die Geschichte früher nie erzählt, mein Lieber. Andererseits hast du sie nie ohne ein Glas mit etwas Starkem und Dunklem drin erzählt, um dir die Kehle zu schmieren.
Ich will es nochmal versuchen. Es heißt, ihr richtiger Name sei Momta gewesen. Wir aber kennen sie nur als Straßenkirani. Sie stand an Straßenkreuzungen wie eine Vogelscheuche, die jemand aus einem Reisfeld geholt und aus Spaß unter einer Ampel aufgestellt hat. Die dünnen Arme waren weit ausgebreitet wie Jatjus Flügel und ihr Mund stieß unablässig Flüche aus, wie ein Zyklon, der Windschutzscheiben zerschmettert.
Ein Zyklon? Ich war dabei, direkt hinter deinem Rollstuhl und habe keinen Wirbelsturm gesehen. Aber du erzählst es so überzeugend, dass ich dir glauben will.
Halt den Mund. Als wir Straßenkirani zum ersten Mal sahen, dachten wir, sie hätte eine neue Bettelmethode erfunden und waren neidisch. Die Leute drückten auf den Knopf, um die Fenster herunterzulassen, fotografierten sie mit ihren Handys, lachten und bückten sich, wenn sie ihnen im hohen Bogen ihre Spucke entgegenschleuderte, als wären ihre Gesichter die Gosse. Aber sie sahen sie an.
Es war ein Wunder. Niemand hat mehr Zeit, um uns Bettler anzusehen. Verstehst du? Oder Mitleid, mit unseren von Zeit und Hunger entstellten Gesichtern zu haben, mit unseren verbundenen Beinen, die an den Knien enden, mit den rotznasigen Babys, die wir in den Armen halten wie Blumensträuße. Wir beide bitten über Lautsprecher um ein bisschen Geld. Jawohl. Hier, sieh mal, er ist an meinem Rollstuhl befestigt. Aber egal, wie laut wir auch betteln, manchmal hat es den Anschein, als wäre die ganze Welt taub geworden. Wir greifen zu verzweifelten Methoden, um die Aufmerksamkeit der Leute zu wecken. Wir schlängeln uns durch den Verkehr und hämmern auf Wagenhauben. Wir drücken unsere Gesichter gegen die kühlen Fensterscheiben der Autos, als wären sie Wasser, und unsere Tränen beschmieren das Glas. Wir hoffen, dass ein Kind von dem Trickfilm auf seinem Tablet aufblickt und sagt, »Mami, guck mal, der Mann, kauf mir ihm ein Eis.« Wie gesagt, verzweifelte Methoden. Früher gingen Bettler von Haus zu Haus, rüttelten am Tor und riefen, »Hast du heute was übrig für uns, Ma?« Und die Leute gaben ihnen trockene Rotis, die vom Abendessen übrig waren. Oder eine alte Kurta, die sie als Lappen hatten benutzen wollen, um den Küchentisch abzuwischen. Oder eine Münze, wenn ihr Sohn in der Prüfung gute Noten bekommen oder sie einen wohlhabenden Bräutigam für ihre Tochter gefunden hatten. Doch jetzt leben die, die genug Geld hätten, um uns zu füttern, in eingezäunten Anlagen, hinter Mauern, die doppelt so groß sind wie wir, mit Schildern wie »Vorsicht, bissiger Hund« oder »Kommen Sie bloß nicht auf die Idee, hier zu parken« oder »Wer hier parkt, dem lassen wir die Luft raus«. Ihre Häuser werden von Wachmännern beschützt, die an Winternachmittagen draußen am Tor auf Plastikstühlen sitzen, um sich in der Sonne die Knochen zu wärmen. Wird das eine Lektion über Bettler? Was ist mit Straßenkirani? Schon wieder unterbrichst du mich. Bitte tausendmal um Entschuldigung. Wir dachten, Straßenkirani wäre eine Bettlerin wie wir, bis uns jemand aufklärte. Sie stand hoch aufgerichtet in einem grünen Sari mit weißen Streifen, und wir sahen, wie im Lauf der Zeit der Saum ausfranste und die Farben dunkel wurden im Gebläse der Abgase. Teils war ihr Haar weiß wie das Licht der Götter, teils schwarz wie die Nacht. Sie sprach laut und deutlich und zog jeden Fluch in die Länge, so dass eine unheimliche Pause zwischen Schwester und Ficker oder Hunde und Sohn entstand. In Wahrheit gebrauchte sie viel schlimmere Ausdrücke, doch es wäre unangebracht, sie hier zu wiederholen, und es ist auch gar nicht nötig. »Aber Sie sind lustig.« »Nicht jetzt. Bitte fahr fort. Achte nicht auf das Gefasel dieses Dummkopfs.« Straßenkirani machte sich nichts aus Etikette. Manchmal hob sie Sari und Rock, zog die Unterhose herunter und verrichtete ihr Geschäft auf der Straße. Und wer sich gekränkt fühlte, rief die Polizei. Sie wurde verhaftet und wieder freigelassen. Gott weiß wie oft. Vielleicht zählten der Mond oder die Sterne oder die Milane am Himmel mit. Jedes Mal, wenn sie aus dem Gefängnis kam, stellte sie sich an eine andere Kreuzung. Zu ihren Füßen häuften sich die Münzen, die jene ihr zuwarfen, die ihre Flüche für Segen hielten oder sie als das verstanden, was sie waren. Und sie erkannten und Mitleid mit ihr hatten, weil sie mal in den Fernsehnachrichten gewesen war. Doch sie rührte das Geld nicht an. Nie kaufte sie sich Essen oder ein Glas Chai. Die Leute munkelten, sie ernähre sich von Straßenkötern, Katzen und Ziegen, die sich zu weit von zu Hause entfernt hatten. Oder sie strecke die Zunge raus und lecke das Wasser aus den regenbogenfarbenen, nach Benzin stinkenden Pfützen. Nichts davon macht uns Sorgen. Wir waren wie die Reiher, die auf dem Rücken einer Kuh sitzen und ihr die Zecken aus der Haut picken. Wir nahmen ihre Münzen und stritten uns um die Aufteilung. Sie selbst war uns egal. Bis sie starb. Jetzt hast du das Ende verraten, du Dummkopf. Aber Jean, das ist doch auch noch nicht das Ende. Irgendwer hat uns erzählt. War es der Rikscha-Fahrer oder der Erdnussverkäufer? Willst du bitte mal still sein? Wir trafen Straßenkirani nie da, wo wir uns versteckten, wenn die Anti-Bettler-Polizei anfing, uns zu jagen, oder wo wir in den Winternächten Zuflucht suchten, wenn die Kälte uns die Knochen brach, und auch nicht in den langen Schlangen vor der Essensausgabe, die reiche Leute an Ramnavami oder Janmastami organisierten. Aber wir hörten all diese Geschichten über sie. Früher hatte sie in 8 oder 10 Häusern als Köchin gearbeitet. Ihren Mann hatte sie an den Alkohol verloren. Ihr Sohn hatte sich an dem Tag, als er 18 wurde, im Hafen von Mumbai als Frachtgut nach Dubai eingeschifft und war als Leiche in Nigeria geendet. All ihre Hoffnung, so heißt es, habe Straßenkirani in ihre Tochter gesetzt, die tagsüber Ingenieurwesen studierte und am Abend Nachhilfe gab. Doch eines Nachts wurde sie auf dem Heimweg von 4 Männern überfallen. Die Männer brachten sie an exakt den Ort zurück, an dem sie sie entführt hatten. Aber dermaßen zerfetzt, dass sie nicht mehr zusammenzuflicken war. Eigenhändig zündete Straßenkirani den Scheiterhaufen ihrer Tochter an, weil sonst niemand da war. Und schon gar kein Mann, der ein brennendes Scheit in die Hand hätte nehmen können, um die Seele ihrer Tochter zu erlösen. Danach wühlte sie mit bloßen Händen in der heißen Glut, um die Asche und die warmen Knochenreste ihrer Tochter einzusammeln. Die trug sie dann in einem Topf nach Varanasi, um sie in den Ganges zu werfen. Lange Zeit hoffte sie, die Polizei würde die Männer finden, die ihre Tochter überfallen hatten. Zeitungen interviewten sie und sie trat im Fernsehen auf, um über ihre Tochter zu sprechen. Die angehende Ingenieurin, die nie Ingenieurin werden würde. Doch die Zeitungen wurden weggeworfen, von Kühen gefressen oder von Besen weggefegt. Eine Bombe, die Hunderte tötete und verstümmelte, vertrieb das Gesicht ihrer Tochter aus den Schlagzeilen. Wenn sie mit ihnen sprach, fragten die Polizisten, ob ihre Tochter einen lockeren Lebenswandel gehabt habe. Jeder wisse doch, dass nur gewisse Frauen nach einer bestimmten Uhrzeit allein auf der Straße anzutreffen seien. Straßenkirani kehrte als Köchin in die 8 oder 10 Häuser zurück, in denen sie schon immer gearbeitet hatte. Und die Madams sagten in ihren diversen Sprachen, Bengali, Punjabi, Hindi oder Marathi, wie schlimm, dass dir ständig solche Sachen passieren. Und dann wiesen sie sie an, die Chilis zu entkernen, weil Baba oder Nana in der kurzen Zeit, in der sie nicht da gewesen sei, einen übersäuerten Magen bekommen hatten. So übersäuert, dass wir schon fürchteten, er hätte einen Herzanfall. Doch alles, was Straßenkirani kochte, schmeckte nach der Asche ihrer Tochter. Egal, wie sehr sie ihre Hände schrubbte, sie rochen nach Rauch, nach Feuer und verbranntem Fleisch. Die Madams schickten sie fort. Da fingen sie an, sich an die Kreuzungen zu stellen und die Passanten zu verfluchen. Im Gesicht jedes Mannes sah sie das Gesicht des Mörders ihrer Tochter.
Ihre Wut hat uns reich gemacht.
Niemand wurde reich. Wir waren damals Bettler und wir sind noch heute welche.